Ein Mann kommt zum Papst und hat eine Bitte dabei. Bitte, lieber Papst, du bist doch dafür zuständig, Menschen heilig zu sprechen, oder? Ich wäre gern so ein Heiliger. Könntest du mich heilig sprechen? Der Papst antwortet: Naja, es ist nun mal so, dass eigentlich nur Tote heilig gesprochen werden können. Und da können wir auch bei dir keine Ausnahmen machen. Der Mann ist enttäuscht, grübelt ein wenig. Auf einmal erhellt sich sein Gesicht und er hat einen Anfall. Naja, Exzellenz, was wäre, wenn ich einen Arzt finden würde, der mich für tot erklärt? Dann bin ich ja tot. Scheintot eben. Der Papst überlegt einen Moment, nickt dann. Das wäre durchaus möglich. Der Mann freut sich schon, allerdings schränkt der Papst ein. Wenn Sie nur scheintot sind, dann kann ich Sie eigentlich auch nur scheinheilig sprechen. Damit war der Mann jetzt nicht so zufrieden. Es geht um Heiligkeit. Ein schwieriges Thema, ein schönes Thema, ein einfaches Thema. Heiligkeit. Was uns Christen manchmal zu schaffen macht, dass wir eben auch so manchmal scheinheilig sind. Wir geben vor, etwas zu sein, Nachfolger von Jesus. Und Nachfolger von Jesus, die sollten sich ja dadurch auszeichnen, dass sie immer mehr Ähnlichkeit bekommen mit dem, dem sie nachfolgen. Stück für Stück umgestaltet werden. Vom alten Menschen, vom alten Klaus, vom alten Egomanen, Egoisten zu einem Nachfolger, zu einem Ebenbild von Jesus. Männer sollen wie Jesus werden. Frauen sollen in ihrer Art, in ihrem Denken wie Jesus werden. Das ist ganz knapp der Prozess der Heiligung. Jetzt können wir eigentlich weitermachen. Wenn das so einfach wäre. Mal das erste Bild, bitte. Wir hatten das letzte Mal diese Berufungsgeschichte von Jesaja aus dem Alten Testament, 2800 Jahre her. Er bekommt eine Schau von Gott im Tempel und er ist überwältigt. Er fällt auf die Nase und sagt: Hilfe, ich habe Gott gesehen, jetzt muss ich sterben. Das ist sowas Phänomenales, sowas Außergewöhnliches, in Gottes Nähe zu sein. Der Heilige, der Gerechte, der Heilige Gottes. In seiner Gegenwart können wir nicht überleben. Und das musste auch dann passieren. Es gab eine Hilfsaktion mitten in der Anbetungszeit. Einer der Engel ging zu ihm, nahm eine glühende Kohle aus dem Becken am Altar und berührte seine Lippen. Denn Jesaja sagte: Ich bin unreiner Lippen, ich bin unrein. Was aus meinen Lippen, von meinen Lippen kommt, ist böse. Das Volk, wo ich wohne, ist unrein. Und dieser Seraphim sagte: Ich berühre deine Lippen und deine Sünde, deine Schuld ist dir vergeben. Ein fantastisches Bild, kaum nachzuvollziehen. Jesajas Berufung. Und dann kommt Gott zu Wort und sagt: Wer will unser Bote sein? Wen sollen wir senden? Und das war die Berufung von Jesaja, dem Fürsten unter den Propheten. Und da hatte ich gesagt, wir machen dann Fortsetzung mit diesem Thema, das Geschenk und der Prozess der Heiligung. Das ist ein kleines Geheimnis. Die Heiligung, dieser Zustand der Vergebung, wird uns von Gott als Geschenk präsentiert. Wird uns von Jesus am Kreuz von Golgatha an diesem einzigartigen Friday for Future, an diesem Karfreitag, präsentiert. Und wir dürfen ein Geschenk und dieses Geschenk annehmen und sagen: Danke, ja, habe ich nötig, brauche ich dringend, nehme ich gerne entgegen, danke. Und ich bin dann geheiligt, von Gott herausgenommen aus meinem bisherigen Leben, zur Seite gesetzt für ein spezielles Leben, für eine spezielle Art zu leben. In der Art, wie Jesus gelebt hat. Das ist das Geschenk. Und dann bleibt es uns nicht erspart, dass wir auch ein Trainingsprogramm beginnen dürfen. Einen Prozess des Heiligwerdens, einen Prozess, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht von alleine. Da steht ein Vers, da ist wieder verrutscht, Hebräer 12, 14. Das geht in den Prozess. Und da ist ein starkes Wort, jagt dem Frieden nach mit allen und, da steht es links, der Heiligkeit, dem wie Jesus sein, dem geheiligt werden oder dem Jesus ähnlich werden, dem sollen wir nachjagen. Ohne diese Heiligung, ohne diesen Zustand wird keiner Gott sehen können. Das ist ja ein Ziel von uns Christen. Wir wollen am liebsten Gott schauen. Und das nächste Bild bitte. Mutter Teresa hat mal was gesagt zu dem Thema Heiligkeit. Heiligkeit ist kein Luxus für wenige, sie ist nicht für einige Menschen da, sie ist gedacht für dich und mich, für jeden von uns. Das ist eine einfache Aufgabe, denn wenn wir lernen zu lieben, lernen wir heilig zu sein. Letzter Satz, das ist eine einfache Aufgabe, denn wenn wir lernen zu lieben, wie Jesus zu lieben, dann lernen wir heilig zu sein. Und wenn uns das einer vorgemacht hat, dann ist das Mutter Teresa. Sie wurde mal von einem Journalisten begleitet, 2 Tage, in den Slums von Kalkutta. Wir wissen das ja, da war sie mit den Loretto-Schwestern unterwegs. Und sie haben die Sterbenden, die Aussätzigen, die Kranken von der Straße aufgehoben, sie nach Hause gebracht, in ihr Konvent. Und haben sie da gepflegt, haben sie sie gesäubert, ernährt, gekleidet und geliebt. Diese sterbenden Menschen, diese todkranken Menschen. Und dieser Journalist sagte, das würde ich nicht für $1,000 am Tag tun, sagt er zu Mutter Teresa. Da hat sie ihn groß angeguckt, hat gesagt, ich auch nicht. Da muss was passiert sein in mir. Da ist was passiert in der Mutter Teresa. Das nächste Bild bitte. Ein Thema der Heiligkeit, ein Buch der Heiligkeit ist das 3. Buch Mose. Und da steht schon Folgendes. Gott sagt zu seinem Volk, zu seinem geliebten Volk Israel, denn ich bin der Herr, der euch aus der Sklaverei, aus dem Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Und da kommt das Wort zum ersten Mal. Darum sollt ihr heilig sein. Ich habe euch aus der Sklaverei herausgeholt, in die Freiheit versetzt. Und jetzt sollt ihr frei sein, heilig sein, denn ich bin heilig. Ich bin ganz anders. Ich bin ganz anders rein, heilig, so ganz anders im Denken. Wer mir begegnet, der muss sterben. Unvorstellbar. Im 1. Petrus 1 wird das dann wiederholt, wird das zitiert. Gehorcht, Gott schreibt Petrus, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, da ist es wieder, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, und das ist das Zitat, das gilt also noch aus dem Alten Testament, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. So viel zum Vorgeplänkel. Das nächste bitte. Heilig, hebräisch Kadosch, griechisch Hagios, bedeutet ausgesondert sein, abgesondert sein, getrennt sein vom Gewöhnlichen, wie Jesus. Um was? Um Werkzeug und Träger des Wirkens Gottes zu sein. Gott hat was vor mit dir und mir. In Deutschland leben 82 Millionen Menschen. Ich glaube, in der evangelischen Kirche gibt es 23 Millionen, in der katholischen Kirche etwa 25 Millionen Mitglieder. dann gibt es einen ganz kleinen Pool von Freikirchen, wie wir das sind. Wenn das 1 Million Leute sind, dann sind das, ist das viel. Der Rest der deutschen Menschen hat sich nicht so richtig positioniert. Viele glauben nicht. Oder sie sagen, ich bin Humanist. Oder sagen, ich bin Atheist. Ich glaube nicht, dass es einen Schöpfer Gott gibt. Und wir merken, es wird immer mehr durcheinander. Leute haben große Mühe, mit ihrem Leben klarzukommen. Es gibt ein paar, die ziehen ihr Leben durch. Den Humanismus sind vorbildlicher als manche Christen, aber viele landen in der Sinnlosigkeit. Das fängt dann an, wenn man in einer Friedhofskapelle steht und sich um einen Sarg oder um eine Urne versammelt hat. Das sind so Momente der Wahrheit. Was ist das für ein Mensch, der dort in dem Sarg liegt? War das jemand, der eine Beziehung zu Gott hatte, sie gepflegt hat, auch durchaus ängstlich war über den Gedanken, wie wird das Sterben aussehen, aber wusste, ich komme von Gott, ich bin Gottes Geschöpf, ich lebe hier für ihn, Sinn des Lebens, Gott und den Nächsten zu lieben wie mich selbst, meine Feinde lieben, es weitaus besser zu machen, hier in dieser Welt, dass Frieden und Segen Gottes sich ausbreitet, statt Hass, Gewalt und Zerstörung. Und das sehen wir ja immer mehr. Und zu wissen, ich weiß, woher ich komme, ich weiß, wozu ich da bin und ich weiß, wohin ich gehe. Das waren mit 14 Jahren meine Fragen. Woher komme ich eigentlich, wozu bin ich da und was wird sein, wenn ich mal gestorben bin? Und diese Antworten kriege ich nur im Christentum. Jesus, der Einzige, der tot war und uns Auskunft geben kann und auferstanden ist und uns Auskunft geben kann, wie ist es, wenn man tot ist und wie ist es, wenn man ewig lebt. Das ist die einzige Person in der Menschheitsgeschichte, die uns da Auskunft geben kann. Und er tut es. Und er lädt jeden Menschen ein. Triff deine Entscheidung. Frag nach mir. In unserem ersten Alpha-Kurs, der jetzt gestartet ist, in der ersten Staffel, in der ersten Serie, wird ein ganz gescheiter Professor in der Medizinforschung interviewt und der wird gefragt, der muss so Anfang 60 sein, ein gescheites Haus mit DNA-Forschung hat er sich beschäftigt, die neuesten Dinge rausgekriegt mit seinem Team, ein hochintelligentes Haus und der machte mal wieder ein Praktikum im Krankenhaus. Und da fragte ihn eine ältere Frau, die sterbenskrank, krebserkrankt da war, ganz unvermittelt, der ging schlecht, Herr Doktor, glauben Sie an Gott? Das hat den Mann umgehauen. Der hat gesagt, wow, ich bin so ein redlicher Wissenschaftler, ich bin so intelligent, ich bin es gewohnt, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich arbeite wissenschaftlich an allen Problemen, die es nur gibt. Aber das habe ich bisher nicht gemacht. Der Sache mit dem Glauben auf den Grund gegangen. Und diese Frage der Oma war Initialzündung, dass er sich Informationen über Gott holte, sich mit einem Pfarrer traf, sich mit Theologen traf, Bücher las, die Bibel selber las und zu dem Ergebnis kam, das mit Jesus stimmt. Und er wurde Christ. Ausschlaggebend war die Frage der Oma, die dann gestorben ist, heimgegangen ist. Es geht im Christentum um mehr als nur ein bisschen christlich zu sein. Es geht um einen Trainingsprozess. Das nächste Bild bitte, Kathi. Das Geschenk der Heiligung, zwei Bibelstellen dazu, 1. Korinther 1,30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das ist ein Status quo, das ist Rechtsprechung. Durch Christus sind wir zur Heiligung gekommen, heilig gesprochen. Johannes 17,19, Zitat von Jesus, er betet zu seinem Vater im Himmel, ich heilige mich selbst für sie, ich setze mich für sie persönlich zur Seite, damit auch sie heilig werden oder heilig sein in der Wahrheit. Christus gibt sich völlig in das Wirken seines Vaters hinein. Er gibt alle seine persönlichen Absichten, seine Denkart auf, damit auch seine Jünger ganz zu Werkzeugen des Wirkens des Heiligen Geistes werden können. Es gehört da mehr dazu, als nur irgendwann mal zu sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir, und das ist gut, wenn man das sagt, ich merke, ich kann so wie ich bin vor dir nicht bestehen, meine Sünde, meine Schuld, mein Egoismus, meine Rebellion trennt mich von dir. Das will ich nicht mehr. Ich gebe auf, weiße Fahne. Ich ergebe mich dir und ich stimme mit allem, was du über mich sagst, überein. Ich bin ein sündiger Mensch. Danke, dass du am Kreuz von Golgatha für meine Schuld, für meinen Bruch des Lebens gestorben bist und dass ich frei sein kann. Und dann ist man geheiligt. De jure, dem Recht nach, gerecht gesprochen, heilig gesprochen von Gott. Dann ist man ein Heiliger. Und dann muss es sich entscheiden, ob man ein seltsamer Heiliger wird oder ein scheinheiliger Heiliger oder einer wie Jesus. Das nächste Bild bitte, Kathi. Das war das Geschenk. Jetzt kommen wir zum Prozess. Der Prozess der Heiligung, Gottes Geschenk für die Heiligung an uns, erfordert 50% Einsatz von uns. Oder 47. Oder 20. Nein. Hier entscheidet es sich. Werden wir Leute sein werden, werden wir junge Frauen, junge Männer, ältere Frauen, ältere Männer werden, die hier einen Sitz in dieser Welt haben, die etwas zu sagen und zu geben haben, die Vollmacht haben, die sagen können zu Leuten, die leiden, du, wenn du willst, begleite ich dich. Wir gehen durch diese Schwierigkeit zusammen durch. Wenn du willst, dann gehen wir in deine Familie und wir helfen da, dass Menschen heil werden im Herzen, an gebrochenen Herzen, an Krankheit, soweit das möglich ist, an Denken. Wir gehen zusammen. Das bedeutet Nächstenliebe in Aktion. Das bedeutet Feindesliebe. Manchmal ergibt sich eine Möglichkeit, einem Gegner zu helfen, obwohl der mir Böses tat. Das kann ich nur in der Vollmacht Gottes. Wir müssen also, de jure haben wir das, diesen Stand der Heiligkeit, aber das muss unterfüttert werden. Das muss sich immer weiter sichtbar werden. Man kann es sehen, ist dieser Mensch, ist dieser Christ im letzten Jahr Jesus ähnlicher geworden? Bist du, bin ich im letzten Jahr Jesus ähnlicher geworden? Könnt ihr euch ja mal in der Familie unterhalten, da gibt es die besten Beobachter. Und das ist schön, wenn man zusammen als Christen unterwegs ist. Und wir müssen jetzt nicht Perfektionisten werden. Das schaffen wir sowieso nicht aus eigener Kraft. Aber wir bleiben in dieser Spur. Ich will das. Jeden Tag mehr. Und das ist meine Grundstruktur und mein Grundziel und meine Grundhaltung. Ich will diesen Weg der Heiligung beschreiten. Ich will mit Gottes Hilfe, und jetzt kommt Gemeinde ins Spiel, und mit Hilfe meiner Geschwister Schritte nach vorne tun. Jesus ähnlich werden. Wir müssen also die Heiligung unseres Lebens wollen. Wir müssen unsere Ohnmacht erkennen aus eigener Kraft. No way. Das wird Krampf. Und krampfhafte Christen laufen genug rum. Krampfer-Christen brauchen wir nicht. Und wir müssen drittens die richtigen Entscheidungen treffen. Und da sind wir gefordert. Das nächste Bild bitte. So, tägliche Trainingseinheiten. Ich habe neulich ein Foto gesehen von einer bekannten jungen Dame, die war Kinderkrankenschwester. Und die ist jetzt Fitnesstrainerin. Ich hatte die so in Erinnerung, so ein kleines Mädchen zierlich. Und die sieht aus, boah, ne? Also fast alles mit Muskeln überdeckt. Die macht tägliche Trainingseinheiten. Es reicht natürlich nicht, wenn man nur äußerlich Trainingseinheiten macht, sondern die Trainingseinheiten fürs Herz, für mein Denken, die sind hier gemeint. Nichts gegen Sport. 2. Korinther 7,1, erste Trainingseinheit. Weil wir nun diese Verheißungen haben, geliebte Geschwister, schreibt Paulus an die Korinther, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligung der Gottesfurcht. So, das ist jetzt Luthertext, eine Stufe tiefer, neuere Übersetzung. Weil wir diese Zusagen haben, liebe Freunde, wollen wir uns von allem reinigen, und das ist Training. Das müssen wir wollen. Das fällt uns nicht immer leicht. Wollen wir uns von allem reinigen, was unser Körper, was unserem Körper oder unserem Geist schaden könnte. Und das muss ich dir nicht erzählen, was deinem Geist und deinem Körper schaden könnte. Das weißt du. Du weißt bestimmte Dinge, ich mache das aus Gewohnheit und eigentlich tut es mir nicht gut. Es zerstört mein Denken, es zerstört meine Beziehung zu Gott, es stört meine Beziehung zu anderen Menschen, es bestört meine Beziehung in meiner Familie, in meinem Netzwerk, weil es destruktiv, zerstörerisch ist. Die Bibel nennt das Sünde. Denn wir fürchteten Gott, deshalb streben wir nach einem geheiligten Leben. Jesaja hatte nicht nur ein bisschen Respekt, als er diese Begegnung mit Gott hatte. Er war umgehauen, er war überwältigt, er war fassungslos, er war wie tot. Er hatte nicht nur ein bisschen Furcht, er hat Todesangst gehabt. Hilfe, ich muss sterben. Diese Furcht vor Gott, die gesund ist, haben wir weitestgehend verloren. Eine gesunde Furcht, Ehrfurcht vor Gott, von seiner Heiligkeit. Dieser Gott ist in Jesus Vater geworden für uns und ist trotzdem der heilige Gott geblieben. Er sieht uns durch Jesus. Und wenn er uns nicht durch Jesus sehen kann, dann sieht er uns doch in seiner Barmherzigkeit. Schon im Alten Testament wird von dem barmherzigen Gott gesprochen. Aber ohne den Brückenbauer Jesus, der unsere Sünde und Schuld aus dem Weg räumt, kommen wir nicht in die Gegenwart Gottes. Denn wir fürchten Gott, deshalb streben wir nach einem geheiligten Leben. Und das ist ein ganz starkes Verb. Wir setzen alles dran, ein geheiligtes Leben, ein Leben der Ähnlichkeit mit Jesus anzustreben. Nächste Trainingseinheit bitte. 1. Thessalonicher 4, 3 bis 5 und 7. Gott möchte, dass ihr heilig seid, deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben. Unzüchtig hat mit Sexualität zu tun, mit illegitimer Sexualität. Legitime Sexualität gibt es im Alten und Neuen Testament in Gottes Augen nur zwischen Mann und Frau in der Ehe. Das andere ist Unzucht oder Hurerei. Und das möchte er gerne, dass wir das in Sexualität, im Segen gebrauchen, die Schönheit erkennen. Was das bedeutet, in Respekt und Verbindlichkeit und Verantwortung mit einem von uns geliebten Menschen in der Ehe, das zu erleben. Das ist Himmel auf Erden. Alles andere ist nicht zu vergleichen. Ich erinnere mich noch gut, vor Jahren eine junge Frau im Gespräch sagte, die schon mehrere Beziehungen hinter sich hatte, sagte, mit jeder Beziehung, die ich zu einem jungen Mann hatte, ist ein Stück von mir weggegangen. Oder eine andere junge Dame hatte einen Traum. Sie war kurz vor der Heirat. Und sie hatten sich wohl miteinander ausgetauscht, sie und ihr Zukünftiger. Ja, wir haben da verschiedene Beziehungen vorher gehabt. Und dann war ihr so in dem Traum, dass sie sah, sie waren in der Kirche, Trauung, Pfarrer steht vorne, sie wird reingeführt. ihr Mann, ihr Zukünftiger, steht vorne und neben ihm standen 6 andere Frauen. Und das waren seine Verflossenen. Über ihre Verflossenen hat sie jetzt nichts gesagt. Und das war so ein Schock für sie, zu sehen, okay, der Mann ist ja gebraucht. Das hat sie sehr, sehr nachdenklich gebracht. Gehen wir mit diesem Geschenk der Sexualität unseres Lebens gut um. Für uns zum Segen und für andere zum Segen. Und als Vermächtnis für unsere Kinder. Wer Sexualität hat mit jemand, der muss damit rechnen, dass da auch ein Kind entstehen kann. Das behält sich Gott vor. Das behält sich Gott vor, trotz aller Vorkehrungen. Gott möchte also, dass ihr heilig seid. Deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben, sexuell unmoralisch. Dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht. Nicht in zügelloser Begierde wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist ja die große Freiheit. Ich bin ja schon fast alienmäßig hier unterwegs, dass ich solche Dinge erzähle, aber es macht nichts. Die Bibel ist zeitlos und wahr, und wer sich an Gottes Wort hält, der wird gesegnet. Wer das nicht tut, muss dann eben die negativen Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern seine zukünftige Familie. Auch das muss man einfach wissen. Das geht nicht mal so eben nebenbei. Gott hat uns, letzter Satz unten, dazu berufen, heilig zu leben, also Jesus ähnlich zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Der heilige, reine Gott kann sich nicht verbinden mit jemandem, der unrein lebt. Geht nicht. Und die nächste Trainingseinheit bitte. Kolosser 3, 12 bis 15. Und das ist wieder sehr aktiv. Das Bild des An- und Ausziehens. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertragt einander, vergebt einander, wenn einer wieder den anderen zu klagen hat, also auch ihr. Ein schönes Trainingsfeld ist hier die Gemeinde. Das kann man üben. Und ich muss sagen, es fällt mir nicht leicht zu vergeben. Macht auch nicht immer Spaß. Ist aber gut für meine Demut. Denn ich richte auch Schaden an. Denn ich bin auch manchmal vorschnell. Oder ich unterlasse etwas. Auch das kann Vergebung herausfordern. Über dies alles aber habt die Liebe. Mutter Teresa hat es gesagt, lernen zu lieben ist lernen, heilig zu sein. Über alles aber habt die Liebe, welche das Band der Vollkommenheit ist. Und hier ist Agape gemeint, die höchste Stufe der Liebe, wo der eine das Leben für den anderen lässt. So wie Jesus das Leben für uns gelassen hat. Und das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Brauchen wir die Quelle der Kraft. Und der Friede Christi herrsche in euren Herzen. Was herrscht in deinem Herzen gerade? Und der Friede Christi herrscht in eurem Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe. Seid auch dankbar. Ein weiteres Puzzlestück für unser gelingendes Leben heißt Dankbarkeit. Seid dankbar. Und das nächste Bild bitte. Hebräer 12, 14. Wieder sehr aktiv. Wie ein Jäger auf der Pirsch, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, dem geheiligt werden, dem Jesus ähnlich werden. Ja, ich will, dass du mich zum Guten veränderst, Herr Jesus. Ja, ich will dir ähnlicher werden. Und das ist wurscht egal, was die anderen sagen. Ihr, die ihr nicht verheiratet seid, fantastisch, nutzt diese fantastische Zeit des Single-Seins. Lasst Gott an eurem Leben arbeiten, guckt, was ihr machen könnt, bildet euch, studiert, macht eine Ausbildung, werdet zu fitten, jungen Leuten. Diese Gesellschaft braucht fitte, junge Leute. Keine Leute, die da sich von anderen Leuten da irgendwas ins Ohr sausen lassen. Was andere Leute in den Medien über wen auch immer ablassen oder was gerade dran ist, ist völlig wurscht. Es geht da um sich selbst darzustellen, meistens auch überhöht und falsch. Seid die normalsten Leute, die wir hier in der Gesellschaft haben müssen. Werdet zu fitten zukünftigen Ehemännern, werdet zu fitten zukünftigen Frauen, Ehefrauen, Mütter. Was für eine Chance, was für ein Glück könnte das werden. Das liegt an euch. Lasst euch nicht den Kopf verwirren. Seid Christus orientiert. Wer vor Gott kniet, wer vor Jesus im Gebet kniet, der kann vor den Menschen einen geraden Rücken machen. Sagen, was willst du? Ich habe meine Identität in Christus. Ich weiß, wer ich bin in Christus. Ich weiß, wozu ich da bin. Und ich weiß, wohin ich gehen werde. Und ich weiß, der Segen Gottes liegt auf mir. Egal, ob es schwer oder weniger schwer ist. Ich weiß, er segnet mich und liebt mich. Ohne, dass ich was tun muss. Und das nächste Bild, bitte. Genau, schon das vorletzte. Geschenk und Prozess. Das ist ein Prozess, der nicht enden wird. Bis zu unserem Lebensende. Sich umgestalten lassen, in das Bild von Jesus heilig zu werden. Und das nächste Bild noch, haben wir da noch eins? Gibt nichts mehr. Gut, dann machen wir hier Zäsur. Danke fürs Zuhören, ich bete. Und wir wollen uns dann vorbereiten auf das Abendmahl. Dazu sage ich dann noch was. Vater im Himmel, was hast du für uns bereit an Leben? Und du, Herr Jesus, sagst uns, ich lebe und ihr sollt auch leben. Leben im Überfluss, nicht so ein dahin vegetieren, wirklich leben. Und danke, dass du jetzt zu jedem von uns sprichst und auch zu mir sprichst. Ich brauche was für die nächste Woche. Danke, dass du mir Mut machst, mein Leben wieder ganz unter deine Verantwortung zu stellen. Unter deine Kontrolle, unter deine Herrschaft. Du machst es gut und du machst mich bereit, mehr zu sein als der Durchschnitt. Ein Kind Gottes, ein Mann Gottes. Danke, dass du alle Frauen in diesem Raum segnest. Alle Single-Frauen, alle alleinerziehenden Frauen, dass du sie segnest, indem du sie ansprichst und sagst, ich hab dich lieb und du bist mein Kind. Du bist meine Adoptivtochter. Ich habe Gutes mit dir vor und ich gebe dir Kraft und das, was du brauchst. Und ich bitte dich für alle Männer, für alle Single-Männer, dass du sie segnest, dass du sie ermutigst und stärkst. Für alle Ehemänner, für alle Väter, Großväter. Herr, segne sie und segne uns alle hier in diesem Sinne, dass wir dir ähnlich werden wollen. Und segne uns jetzt auch, wenn wir das Abendmahl miteinander einnehmen. Amen. Jetzt kommt noch ein kurzes Instrumental zum Nachdenken.